Samstagsuni im Sommersemester 2015. Zwischenkriegszeit. Vom Kaiserreich zur Weimarer Republik. 7. Vortrag. Dr. Ute Scherb. Demokratie als Schlüssel zur Gleichberechtigung. Studierende in der Weimarer Republik.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen und ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich heute hier erschienen sind. Ihnen, liebe Frau Steil, möchte ich ganz herzlich für die freundliche Einführung danken. Als nach Ende des Ersten Weltkrieges die Männer von der Front zurückkehrten, bedeutete dies für die Studentinnen das Ende einer Ära, an der sie an den Universitäten keine Nebenrolle mehr gespielt, sondern in mancher Hinsicht den Platz ihrer abwesenden Kommilitonen eingenommen hatten. Helene Stöcker, Aktivistin der radikalen Frauenbewegung, sollte sich jedoch irren, als sie 1919 euphorisch die neu errungenen Frauenrechte als, ich zitiere, ein Eingeständnis des Zusammenbruchs der bisherigen männlichen Politik deutete. Die in der Weimarer Verfassung erstmals festgeschriebene staatsbürgerliche Gleichberechtigung konnte das Rollback an den Hochschulen weder aufwiegen noch stoppen. Schließlich hatten sich Frauen an den Universitäten schon längst die freien Räume erkämpft, die üblicherweise als Errungenschaften der Weimarer Republik gelten. Das Umbruchssignal, um einen Begriff der Historikerin Ute Frevert aufzunehmen, war in den badischen Universitäten schon 20 Jahre zuvor mit dem Recht der Frauen auf ein ordentliches Studium gegeben worden. In diesem Zusammenhang hatte gerade Freiburg, Frau Steil hat es gerade schon erwähnt, in diesem Zusammenhang hatte gerade Freiburg eine besondere Rolle gespielt, da die Universität hier noch vor Heidelberg zum Wintersemester 1899-1900 als erste deutsche Universität überhaupt Frauen immatrikuliert hatte. So manche Studentin trug bereits während des Kaiserreichs, als der Bubikopf noch nicht erfunden war, die Haare kurz, hatte das einengende Korsett auch im übertragenen Sinne abgestreift und trat in wie außerhalb der Universität mit neuem Selbstbewusstsein auf. Besonders das für die Geschlechterbeziehungen in der Zeit der Weimarer Republik als prägend geltende Leitbild der Kameradschaft war unter Studierenden längst eingeführt, wenn auch nicht in allen Gruppierungen. Es gab nämlich nach wie vor auch genügend, vor allem männliche Studenten, die diese 1905 in Freiburg hergestellte Karikatur inhaltlich nach wie vor unterstützten. Die Burschenschaften und viele andere studentische Verbindungen freilich verstanden sich weiterhin als reine Männerbastion. Und diese Einstellung änderte sich auch nicht mit der Einführung der Demokratie in Deutschland. In den Universitäten allerdings war so etwas wie ein demokratischer Aufbruch kaum spürbar. Im Gegenteil, das Gros der Professoren, nach eigener Überzeugung zumeist unpolitisch eingestellt, blieb in seiner Mentalität eng dem obrigkeitsstaatlichen Kaiserreich verbunden. Die Universitäten erwiesen sich, so hat Bernd Martin schon vor einigen Jahren festgestellt, als, ich zitiere, Hort antirepublikanischer Einstellungen und Verhaltensweisen. Ende des Zitats. Da sehen wir die Freiburger Professoren 1925 in Heidelberg bei der Beerdigung Friedrich Eberts. Ich habe das Bild ausgewählt, damit Sie einfach so einen Eindruck gewinnen, in welchem Habitus die Professoren aufgetreten sind. Der Versailler Vertrag wurde auch hier, also bei den Professoren in Freiburg, als nationale Demütigung empfunden und Schlagworte wie Schanddiktat, Kriegsschuldlüge und Erfüllungspolitik bestimmten die politische Diskussion. Natürlich in enger Verknüpfung mit der Dolchstoßlegende, die nicht die militärische Kriegsführung, sondern die Parteien der sogenannten Weimarer Koalition für die Niederlage verantwortlich machte. Viele der Professoren lehnten die am 11. August 1919 in Kraft getretene Weimarer Verfassung rundweg ab. Der Freiburger Historiker Georg von Below entdeckte in ihr gar die, ich zitiere, größte Gefahr der Zeit. Entsprechend dieser Grundhaltung konnte und wollte sich die Freiburger Professorenschaft auch der Kreierung neuer Heldenmythen nicht entziehen, wie ihr Auftritt anlässlich der Durchfahrt des Zuges mit dem Sarg ihres Studenten Albert Leo Schlageter belegt, der nach allgemeinem Dafürhalten als Märtyrer sein Leben für das Vaterland geopfert haben sollte. Gleich zweimal war Schlageter in Freiburg immatrikuliert gewesen, im Wintersemester 1915-16 für katholische Theologie und von Januar 1919 bis zum Wintersemester 1919-20 in Nationalökonomie. Ob er jemals Vorlesungen besucht hat, ist bis heute umstritten. Schlageter schloss sich nach dem Krieg dem Jungdeutschen Orden und kurz darauf der Freikorpsabteilung MEDEM an, die am 7. April 1919 von Waldkirch aus ins Baltikum aufbrach. 1923 fand er sich im Ruhrgebiet ein, um dort Sabotageakte gegen die französische Besatzung zu unternehmen. Wegen eines Sprengstoffanschlags auf die Bahnlinie Duisburg-Düsseldorf, mit dem er den Abtransport von Ruhrkohle hatte verhindern wollen, verurteilte ihn ein französisches Militärgericht zum Tode. Am 26. Mai 1923 wurde Schlageter hingerichtet. Nicht nur in Freiburg begriffen weite Kreise der Bevölkerung und mit ihnen ein Großteil der Professorenschaft das Urteil als eine Provokation, die auch auf sich selbst und ihre revanchistische Einstellung zielte. Hatte es doch mit Schlageter einer gewagt, sich im Namen Deutschlands dem Erbfeind Frankreich zu widersetzen. Zurück zum Leichenzug. Am Freiburger Bahnhof hatten sich Rektor Hans Spemann und die Dekane der Fakultäten in vollem Ornat eingefunden, begleitet von den Vertretern der Studentenschaft und der Korporationen sowie zahlreichen Dozenten und Studierenden, die tags zuvor von Spemann mit dem Hinweis, dass aus gegebenem Anlass zwischen 9 und 11 Uhr sämtliche Lehrveranstaltungen ausfallen würden, zur Teilnahme aufgefordert worden waren. Spemann, späterer Nobelpreisträger für Biologie, legte am Sarg zwei Kränze nieder. Nachdem auch die übrigen Abordnungen ihre Ehrerbietung erwiesen hatten und sämtliche Blumen im offenen Packwagen, auf dem sogar Hakenkreuze prangten, verstaut waren, stimmte man im Publikum, ich zitiere, Schlageters Wahlspruch an, Heil, Sieg und Rache. Die Volkswacht, Freiburgs sozialdemokratische Tageszeitung, kommentierte verärgert insbesondere die herausragende Rolle, welche die Universität bei der Veranstaltung spielte. Ich zitiere, dass nun gerade der Senat der Universität die Gelegenheit glaubt, benutzen zu müssen, sich und die Studentenschaft in den Vordergrund zu drängen, zeigt, wie trostlos es bei diesen Hochschulkreisen in politischer Hinsicht immer noch bestellt ist. Die politische Klugheit müsste es ihnen längst ratsam erscheinen lassen, angesichts des berechtigten Misstrauens des großen Teiles des Volkes gegen die Universitäten, die immer noch Hauptbrutstätten der Reaktion sind, die Professoren- und Chorstudentenschaft mehr im Hintergrund zu halten. Ende des Zitats. Tatsächlich hatten der Rektor, die Professorenschaft und etwa 800 Studierende die Kulisse für eine fragwürdige NS-Veranstaltung abgegeben. Von der Teilnahme von Studentinnen übrigens war in der ausführlichen Berichterstattung nirgends die Rede. Übrigens zu dem Bild wollte ich noch sagen, das ist vom Freiburger Hugo Knittel, wurde dieses Denkmal hergestellt. Ursprünglich war das gedacht, dann während der NS-Zeit als Hauptmonument einer Gedenkstätte in Schönau, wo Schlageter ja herkam und wo er auch beerdigt worden ist. Letztlich entschied sich aber das Kultusministerium und die Regierung dagegen, weil man dieses Werk nicht gerade als künstlerisch hochwertig angesehen hat, dem man durchaus zustimmen kann unter uns. Und es landete dann in Mannheim vor der dortigen Jugendherberge. 1936. Zurück zur Freiburger Universität. Auch die regelmäßig stattfindenden Universitätsfeiern waren keine Huldigungen an die Errungenschaften der Demokratie, sondern bedienten eher die Sehnsüchte nach dem Glanz früherer Zeiten. Überhaupt spiegelte die akademische Festkultur in der Weimarer Zeit die rückwärtsgewandte Einstellung der Hochschulen wider. Nicht der Verfassungstag am 11. August wurde zum verbindlichen akademischen Feiertag deklariert, sondern 1921 der Reichsgründungstag am 18. Januar. Und dies verbindlich an allen deutschen Hochschulen. Außerdem veranstaltete die Freiburger Universität alljährlich Ende Juni ihre offizielle Bismarckfeier, ab 1919 verbunden mit einer Totenfeier für die im Krieg gefallenen Mitglieder der Universität. Seit 1928 wurden zudem alljährlich im November an sämtlichen Hochschulen Langemarkfeiern ausgerichtet. Dieses Foto übrigens entstand 1931. Der Freiburger Jurist Hermann Kantorowitsch, einer der wenigen dezidiert republikanisch eingestellten Professoren, verließ Freiburg 1928. Über Jahre war er vor allem wegen seiner Bismarck-kritischen Thesen und wegen seines Gutachtens zur Kriegsschuldfrage, die er nicht verneinte, scharf angegriffen und innerhalb der Professorenschaft isoliert worden. Mit seinem Weggang verloren die im Hochschulring deutscher Art organisierten Freiburger Burschenschaften und Verbindungen ihr Feindbild vor Ort. So mussten sie andernorts ihre Kommilitonen unterstützen, als reichsweit das, auf Neudeutsch gesagt, Bashing, linker bzw. demokratischer Professoren unter den völkischen und vor allem bei den nationalsozialistischen Studierendengruppen Einzug gehalten hatte. Beispielsweise 1931 die Heidelberger bei ihren Machenschaften zur Entlassung des Mathematikprofessors Julius Gumbel, eines engagierten Sozialdemokraten und Pazifisten. Er stand seit 1924 auf der Abschussliste, nachdem er das berühmte Wort vom Felde der Unehre ausgesprochen hatte, auf dem die Soldaten im Ersten Weltkrieg gefallen seien. Damals hatte das badische Kultusministerium seine Suspendierung strikt abgelehnt. Er nannte ihn im August 1930 sogar zum außerordentlichen Professor, sollte aber 1932 seiner Entlassung schließlich doch zustimmen. Nachdem im Jahr zuvor in vielen Universitätsstädten die Studierenden dem Aufruf des örtlichen Nationalsozialistischen Studentenbundes gefolgt waren und gegen ihn demonstriert hatten. In Freiburg geschah dies durch eine von der Polizei später aufgelöste Kundgebung im Paulussaal, an der zwei Heidelberger Studenten vor etwa 700 Zuhörern nicht nur gegen Gumbel, sondern auch gegen die Weimarer Republik polemisiert hatten. Bevor sie den Saal räumten, setzte, so berichtete die Freiburger Zeitung am nächsten Tag, ein wildes Brüllen und Rufe »Heil Hitler« und »Erwache Deutschland« ein und die Versammlung sang stehend das Hitlerlied. Wie gesagt, wir sind im Jahr 1931. Draußen traten die Studenten, ich zitiere weiter, in Stärke von 500 bis 700 Mann zu einer geschlossenen Formation an und marschierten unter Absingung von nationalsozialistischen Liedern durch die Kaiserstraße zum katholischen Vereinshaus. Dort wollten sie eine Gegenkundgebung stören, welche die ASTA-Fraktion der katholischen Studentenschaft organisiert hatte. Laut Freiburger Zeitung wurde noch im Paulussaal ein, ich zitiere, Fräulein, das sich in Schimpfworten gegen die Polizei erging, verhaftet. Ob dieses Fräulein überhaupt studierte, lässt sich leider heute nicht mehr feststellen. Tatsächlich existierte seit Ende 1929 an der Freiburger Universität neben dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund auch ein weibliches Pendant, die Nationalsozialistische Deutsche Studentinnengruppe, deren Mitglieder sich keineswegs ausschließlich mit Frauenthemen beschäftigten, sondern sich in die Tages- und Hochschulpolitik einmischen wollten. Es ist also sehr wohl denkbar, dass sich auch Studentinnen im Saal befanden. Während der gesamten Zeit der Weimarer Republik war die Zahl der Studentinnen kontinuierlich angestiegen. Schon im Sommersemester 1919 konnte mit 466 der Vorkriegshöchststand von 317 immatrikulierten Frauen wieder erreicht werden. Den Höchststand mit 919 Studentinnen vermerkte die Chronik für unseren Zeitraum im Sommersemester 1930. Wie im Kaiserreich kam die überwiegende Mehrzahl der Studentinnen auch jetzt aus dem Besitz- und Bildungsbürgertum. Dieses hatte zwar, wie alle anderen auch, unter der wirtschaftlichen Pauperisierung nach dem Krieg zu leiden, doch gelang es anscheinend vielen Familien zumindest bis 1922, das Studium ihrer Söhne und auch ihrer Töchter weiter zu finanzieren. Als jedoch die Geldentwertung immer weiter eskalierte, war auch das Besitzbürgertum vom wirtschaftlichen Ruin bedroht. Jetzt waren viele junge Frauen entweder gezwungen, auf ihr Studium ganz zu verzichten oder ihren Lebensunterhalt selbst zu finanzieren. Die Notsituation traf sie zumeist noch härter als die Männer, denn die Mehrzahl der Eltern stellte die Ausbildung ihrer Söhne mit Blick auf deren zukünftige Rolle als Familienernährer über diejenige ihrer Töchter. Helene Lange, einst Vorkämpferin des Frauenstudiums, analysierte 1924 voller Bitterkeit die Konsequenzen. Ich zitiere: So stehen die Töchter in Gefahr, heute wieder, wie ehemals, untergeordnete Berufe wählen zu müssen oder unter Entbehrungen und Überanstrengung, die häufig ihre Kraft und ihr Selbstvertrauen erschüttern, sich den höheren Beruf erkämpfen zu müssen. Ende des Zitats. Da Freiburg seit der Jahrhundertwende systematisch zur Fremdenverkehrsstadt ausgebaut und die Ansiedlung industrieller Betriebe weitgehend vermieden worden war, gab es für Studierende hier nur wenig Möglichkeiten, den dringend benötigten Lebensunterhalt in einer Fabrik zu verdienen. Während in anderen Universitätsstädten auch Frauen zu der schnell wachsenden Gruppe der Werkstudenten gezählt wurden, gab es in Freiburg generell zu wenige solcher Arbeitsplätze. Diese teilten die Männer aber nahe ausschließlich unter sich auf. Die Studentenhilfe, 1921 gegründet und als universitätseigenes Arbeitsamt fungierend, suchte sich auf die örtlichen Verhältnisse Freiburgs als Tourismusstadt einzustellen und organisierte eine Vermittlung für Fremdenführungen. Eine weitere Arbeitsmöglichkeit, allerdings nur für wenige Studentinnen, bestand in der bezahlten Mitarbeit bei einer der Einrichtungen, die von der Studentenhilfe selbst betrieben wurden. In der Näh- und Flickstube, die sehen Sie hier leider nicht sehr gut, Sie müssen es leider erahnen. Das Problem ist, wir haben das Foto nur aus einer alten Zeitung und diese Zeitung selber hat eine sehr schlechte Qualität. Also hier sieht man jedenfalls die Näh- und Flickstube der Studentenhilfe. Und dort in der Näh- und Flickstube, in der Schreibstube, im Übersetzungsbüro oder in der Druckerei fanden auch Studentinnen Arbeitsmöglichkeit. In der Schwierigkeit, als Werkstudenten eine Anstellung zu finden, dürfte ein wesentlicher Grund dafür gelegen haben, dass unter den Studentinnen der Anteil derjenigen, deren Familien der gesellschaftlichen Oberschicht zuzurechnen waren, deutlich überwog. Zwar konnten verarmte Studentinnen bei den Professoren ebenso Gebührenerlass beantragen wie ihre Kommilitonen, doch die ohnehin nur wenigen Stipendien und Darlehen gingen in der Regel an studierende Männer. In Freiburg scheint man allerdings weniger nach Geschlecht entschieden zu haben als an anderen Universitäten. So kamen im Wintersemester 1929-30 10 Frauen und 46 Männer in den Genuss dieser Unterstützung. Das entspricht einer Quote von 17,8% bei einem Studentinnenanteil von 20,6%. Reichsweit lag die Unterstützungsrate gerade mal bei 6,3%. Wie ist die vergleichsweise frauenfreundliche Regelung bei der Freiburger Studentinnenhilfe zu erklären? Seit 1923 begleitete die Nationalökonomin Waltrun von Güldenstube das Amt der Geschäftsführerin. Da sie im selben Jahr promoviert worden war, kannte sie die wirtschaftliche Situation der meisten Studentinnen aus eigener Anschauung. Es ist davon auszugehen, dass sie die weit verbreiteten Vorurteile gegen studierende Frauen nicht teilte. Die Studentenhilfe versorgte ihre notleidende Klientel mit verbilligten Büchern, mit Freitischen in der Mensa oder in Restaurants, verkaufte ihnen Lebensmittel zu günstigen Preisen und vermittelte im Winter auch Brennholz. Hier sieht man die Brennholzabgabe. Gerade Letzteres war derart schwer zu beschaffen, dass selbst die Universitätsbehörden im Winter 1919-20 nicht wussten, wie sie die Hörsäle heizen sollten. Ende Oktober kündigte das Rektorat entsprechend an, ich zitiere, es muss immer wieder darauf hingewiesen werden, dass die größte Sparsamkeit im Kohlenverbrauch wie in der Beleuchtung dringend notwendig ist, da sonst die Gefahr eines vorzeitigen Abbruchs des Semesters eintreten muss. In manchen Räumen wird die Heizung unzureichend sein. Da bleibt nichts anderes übrig, als sich durch entsprechende Kleidung vor Erkältung selbst zu schützen. Ende des Zitats. Ein weiteres gravierendes Problem in allen deutschen Universitätsstädten war der immense Wohnraummangel, da während des Krieges jede Bautätigkeit fast völlig eingestellt worden war und in den ersten Nachkriegsjahren aufgrund von Geld- und Materialmangel nicht gebaut werden konnte. In Freiburg wurde die Situation besonders eng, weil nicht nur Jahr für Jahr eine steigende Anzahl von Studierenden aufgenommen werden musste, sondern nach Kriegsende zusätzlich eine Vielzahl von Reichsdeutschen in die Stadt zurückströmte, die aus dem nahen Elsass-Lothringen vertrieben worden waren. Im April 1920 brach der Wohnungsmarkt ganz zusammen. Aus dem Rathaus verlautete, ich zitiere, Zimmer zur Unterbringung von Studenten können nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Dem städtischen Wohnungsamt fiel keine andere Lösung ein, als auf die bisher als Wirtschaftsfaktor so begehrten Studierenden zu verzichten. Ich zitiere weiter. Es empfiehlt sich, den Senat seinerseits zu veranlassen, weitere Immatrikulationen nicht mehr vorzunehmen. Soweit kam es dann doch nicht. Anzumerken bleibt noch, dass es männliche Studierende in den 20er Jahren wesentlich leichter hatten, ein Zimmer zu finden als ihre Kommilitoninnen. Diese würden, so hieß es immer wieder, deutlich höhere Ansprüche stellen. Sie wollten selbst kochen und waschen, verbrachten mehr Zeit in ihren Zimmern und empfingen dort womöglich auch noch Besuch, der erstens Lärm erzeugte und zweitens dem Ruf des Hauses Schaden zufügen könnte. So die weit verbreitete Überzeugung vieler Vermieterinnen und Hauswirte. Was sich bereits im Kaiserreich abgezeichnet hatte, wurde in der Weimarer Republik zur Normalität. Die gemeinsame Freizeitgestaltung von Studentinnen und Studenten. So war es bald gang und gäbe, dass beim Skifahren wie beim Wandern nicht nur Tagesausflüge, sondern längere Touren unternommen wurden und die Übernachtungsfrage in den Hütten keinerlei Problem darstellte. Lotte Eisner berichtete über den Umgang zwischen Studentinnen und Studenten, wie sie ihn Anfang der 20er Jahre in Freiburg erlebt hatte. Ich zitiere. Ich hatte in meiner Studienzeit ein ganz kameradschaftliches Verhältnis zu den Männern. Wir waren oft zusammen unterwegs beim Wandern, auch über Nacht. Das blieb völlig harmlos. Man wetteiferte miteinander, wer besser klettern konnte, und es war oft so, dass die Mädchen die couragierteren waren. Im Sommer war das Paddeln sehr beliebt. Die Boote der 150 Mitglieder starken Universitätspaddelgruppe lagen am Rhein. Regelmäßig fuhren Studentinnen und Studenten mit dem Zug nach Breisach, um dort in Männer und Frauen, aber auch in gemischten Booten zu trainieren. Zum großen Ereignis wurde der Werbetag für Paddeln und Schwimmen in Breisach am 14. Juli 1929, bei dem zuerst Rektor Hans Dragendorf die feierliche Taufe von 40 Paddelbooten vornahm und sich anschließend verschiedene Paddelgruppen spektakuläre Rennen lieferten. Gewonnen hatten unter anderem die gemischten Faltboot-Zweier der Universität in der schmalen wie in der breiten Klasse und das Zweier-Damenrutscherle. Der Tag endete mit einem großen Fest und viele der Studierenden übernachteten an Ort und Stelle in ihren mitgebrachten Zelten. Dass auch hier keine Trennung nach Geschlechtern stattfand, erregte offenbar nirgends Anstoß. Längst gehörten die Studentinnen wie selbstverständlich zum Freiburger Stadtbild. Der Einzelhandel entdeckte in ihnen eine neue Zielgruppe und verschiedene Geschäfte stimmten ihre Werbung gezielt auf die potenziellen Kundinnen aus der Universität ab. So annoncierte das Friseurgeschäft Albert Schneider in den akademischen Mitteilungen und bot im November 1929, ich zitiere, studierenden Damen, welche Wert auf gutes Aussehen legen, zu Vorzugspreisen tadellose, individuelle und saubere Behandlung an. Ernst Schwand, ein Friseur in der Schwimmbadstraße, hatte eigens für die Studentinnen den Bubikopf in sein Repertoire aufgenommen. Und ein anderer warb Ende der 20er Jahre sogar für den allerneuesten Schrei, nämlich Dauerwellen. Die Firma Louise Even verwies auf ihre, ich zitiere, eleganten Damenhüte. Und Lina Maurers Korsett-Spezialgeschäft in der Salzstraße offerierte für Studentinnen Reformunterkleider und Badeanzüge. Besonders originell gab sich das Strumpfhaus Pfänder, das 1927 in einer Anzeigenserie abwechselnd Studenten haltbare Socken, Strickkrawatten und warme Pullover empfahl, während es den Kommilitoninnen Strümpfe, Jumperkleider und elegante Strickkostüme ans Herz legte. Um die Aufmerksamkeit ihrer Kundschaft zu wecken, bediente die Firma auch so manches Klischee, beispielsweise das des zerstreuten Professors. Wie man das hier sieht, ich lese vielleicht mal ganz kurz den Text vor, weil ich weiß nicht, ob das jeder noch lesen kann. Die meisten können es, ne? Der Herr Professor, wo sind denn heute alle meine Studentinnen? Ach, jetzt fällt mir's ein. Die kaufen sich Strümpfe bei Pfänder und schauen sich die Wiener Strickkostüme an. Während die Mehrzahl der Studentinnen außerhalb der Universität selbstbewusst und eigenständig ihren Alltag organisierte, schlüpften einige, sobald sie die Hochschule betraten, mehr oder weniger freiwillig in hergebrachte Rollenmuster. Viele betrachteten eine gleichberechtigte Behandlung durch ihre Professoren auch in der Weimarer Republik noch nicht als Selbstverständlichkeit, sondern als besondere Auszeichnung. Ebenso wie ihre Kommilitonen waren auch jüdische Studentinnen immer wieder mit massivem Antisemitismus konfrontiert, der lange vor 1933 an der Freiburger Universität Einzug gehalten hatte. Hertha Einstein kam unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg als Praktikantin an die Freiburger Universitätsfrauenklinik. Deren Leiter, Erich Oppitz, machte sie, von ihren Leistungen offensichtlich sehr angetan, innerhalb kürzester Zeit zu seiner Privatassistentin. Sie musste sich nicht nur mit ihrer Ausnahmeposition als Frau in einem Männerbetrieb arrangieren, sondern hatte auch ihrer jüdischen Herkunft wegen zu leiden, wie sie in ihren Erinnerungen an ihre Freiburger Studienzeit notierte. Ich zitiere: Hier hatte mich das Leben plötzlich in eine Hochburg des deutschnationalen Gedankens und des Antisemitismus geführt. Die Kollegen grüßten mich nicht, beachteten mich nicht. Dass Sie Einstein heißen, ist hier keine Empfehlung für Sie, sagte mir der Geheimrat, als er mich zum ersten Mal sah. Auf meine Frage, warum er mich denn habe kommen lassen, brummelte er: Ich habe gehört, dass Sie tüchtig sind. Offenbar war mit der Zulassung der ersten vier Studentinnen im Wintersemester 1899-1900 das emanzipative Streben der Freiburger Universität erschöpft. Tatsächlich nämlich bildete Freiburg in einer anderen wesentlichen Frage akademischer Gleichberechtigung eines der Schlusslichter. Ich spreche von der Habilitation und davon, dass diese hier erst 1931 einer Frau gelingen sollte. Vorreiterin war im Wintersemester 1918-19 die Münchner Universität gewesen, gefolgt von Gießen, Göttingen, Hamburg und Berlin im Sommersemester 1919. Heidelberg folgte 1923. Dass Freiburg derart hinterherhinkte, lag nicht an den Frauen. So war es zum Beispiel der Philosoph Edmund Husserl, der seiner Schülerin und deutlich unterbezahlten Privatassistentin Edith Stein diesen Schritt trotz der Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Leistungen versagte. Sie hatte bei ihm 1916 summa cum laude promoviert. Er aber machte keinerlei Anstalten, seiner Schülerin zur Habilitation zu verhelfen, war er doch fest davon überzeugt, ich zitiere, Eine Professur ist nichts für Frauen. Da unter diesen Bedingungen ein Vorwärtskommen unmöglich war, Edith Stein im Gegenteil das Gefühl hatte, durch die Arbeit für Husserl halb verblödet zu sein, kündigte sie im Februar 1918 ihre Anstellung. Es war ein unerhörter und in der damaligen Zeit einzigartiger Vorgang. Normalerweise gaben Assistenten ihre Stellen auch unter den widrigsten Umständen nicht auf, da dies unweigerlich das Ende ihrer wissenschaftlichen Karriere bedeuten musste. In dieser Beziehung allerdings hatte Edith Stein bei Husserl wenig zu verlieren. Im Februar 1919 stellte er ihr dann ein Zeugnis aus, das ihr endgültig den Weg zu einer wissenschaftlichen Laufbahn verbaute. Da war die Rede von ihrer Dissertation, ich zitiere, einer ausgezeichneten wissenschaftlichen Abhandlung. Als Assistentin habe sie ihm nicht nur wertvolle Dienste bei der Ordnung und Verarbeitung meiner Manuskripte für umfassende wissenschaftliche Publikationen geleistet, sondern nicht minder bei meiner akademischen Lehrtätigkeit. Ende des Zitats. Dann fiel der entscheidende, väterlich wohlwollend anmutende Satz. Ich zitiere weiter. Sollte die akademische Laufbahn für Damen eröffnet werden, so könnte ich sie an allererster Stelle und aufs Wärmste für die Zulassung zur Habilitation empfehlen. Überaus treffend analysiert der Freiburger Historiker Hugo Ott die Wirkung dieser Empfehlung, die Wirkung. Ich zitiere. Diese Empfehlung Husserls vom 6. Februar 1919 musste natürlich negativ gewertet werden und wurde dies auch. Denn stets ist gefragt worden, wenn Edith Stein an einer Universität anpochte, warum eine Habilitation bei ihrem Lehrer Edmund Husserl nicht erfolge, was doch das Naheliegende gewesen wäre. Erst 1931 gelang, wie gesagt, der ersten Frau an der Albert-Ludwigs-Universität die Habilitation. Die Dermatologin Bertha Ottenstein war bei ihrem Vorgesetzten, dem Klinikdirektor Georg Alexander Rost, auf einen vorurteilslosen Förderer getroffen. Im November 1930 begründete er seinen Antrag auf Verlängerung ihres Vertrages mit der lapidaren Bemerkung, er werde Bertha Ottenstein infolge ihrer guten wissenschaftlichen Qualifikation der Fakultät in absehbarer Zeit zur Habilitation vorschlagen. Mit größter Selbstverständlichkeit setzte Rost dieses Vorhaben wenig später um. Zum Wintersemester 1931/32 nahm sie an der Albert-Ludwigs-Universität ihre Lehrtätigkeit nach erfolgter Habilitation als Privatdozentin auf. Allerdings, Bertha Ottenstein erhielt nach ihrer Habilitation keine feste Anstellung, geschweige denn eine Berufung, sondern musste alle 2 Jahre auf eine Verlängerung ihres Vertrages hoffen. Im November 1932 geschah dies zum letzten Mal. Jedoch konnte sie nicht einmal wie vereinbart bis Herbst 1934 an der Universität lehren, da sie als sogenannte Volljüdin, wie viele andere Dozentinnen und Dozenten, am 12. April 1933 von der Universität vertrieben wurde. In den 20er Jahren waren immer wieder Klagen zu hören, dass die Mehrzahl der Studentinnen der bürgerlichen Frauenbewegung den Rücken gekehrt habe und die Berechtigung zum Studium als selbstverständlich hinnehme. Damit versperrten sich die Studentinnen allerdings die Möglichkeit, an Netzwerken mitzuspinnen, wie sie unter männlichen Akademikern längst existierten. Hinzu kam, dass die Studentinnen, die während des Krieges nicht nur von ihren Kommilitonen, sondern auch vielfach von ihren Dozenten als gleichberechtigte Universitätsangehörige anerkannt gewesen waren, plötzlich wieder gegen unverhohlene Rivalität anzukämpfen hatten. Das ihnen bereits 1916 von konservativer Seite aufgedrückte Stigma, sie besetzten auf Kosten der Männer als Kriegsgewinnlerinnen die Universitäten, dauerte auch in der Weimarer Republik fort. Gleichzeitig wurde allerorten das Gespenst der Überfüllungskrise in den akademischen Berufen beschworen, deren Ursache nach zeitgenössischer Überzeugung primär in den seit Mitte der 20er Jahren deutlich steigenden Studentenzahlen lag. Besonders evident stieg in Freiburg wie an allen anderen deutschen Universitäten jedoch die Anzahl der Studentinnen. Im Sommersemester 1929 überstieg ihr Anteil erstmals die 20%-Marke. Die Überfüllungsdiskussion erreichte in dieser Zeit ihren Höhepunkt und die Rede war vielerorts von einem entarteten Bildungssystem, von Bildungsmaterialismus und Bildungsinflation. Gerade der Bildungswahn von Frauen galt in weiten Kreisen als Ursache für die als katastrophal empfundene Arbeitsmarktsituation. Wer das Frauenstudium ablehnte, tat dies, so wurde behauptet, nicht allein im Interesse der Männer, sondern in bester Absicht für das Wohlergehen junger Frauen, galt doch weiterhin als unumstößliche Tatsache, dass, ich zitiere, das wissenschaftliche Studium nur künstlich von den Frauenrechtlerinnen hochgezüchtet worden ist und für die meisten Mädchen auf den Universitäten nur eine Quälerei bedeutet. Ende des Zitats. Offenbar mehr denn je fühlten sich männliche Studierende durch die Anwesenheit von Frauen an ihrer Alma Mater beeinträchtigt. Das emanzipierte Auftreten vieler junger Frauen war so manchem Studenten unerträglich. So echauffierte sich im Januar 1931 ein Student über die Putzsucht seiner Kommilitoninnen und behauptete, ich zitiere, sie holen beim Aufsichtsbeamten der akademischen Lesehalle die Berliner Illustrierte oder ähnliche Geistesprodukte unserer modernen Kultur. Da auf einmal, anscheinend unter dem suggestiven Eindruck der Reklame-Toilettenfiguren, greifen sie nach einem Kamm und huldigen der Ondulation. In der Lesehalle ist ohnehin schon keine Höhenluft. Aber das bisschen, was noch da ist, wollen Sie doch bitte nicht mit Parfum und Haarschuppen vollends verscheuchen. Ende des Zitats. Anfang Februar 1931, mitten in der Skisaison, empörte sich ein anderer Student, der sich bezeichnenderweise Faust nannte, über die Erscheinung seiner Kommilitoninnen, weil diese nun häufig die Universität nicht im adretten Kleid, sondern im Skianzug betraten. Besonders freitags scheint dies üblich gewesen zu sein, da viele Frauen unmittelbar nach Vorlesungsschluss an den Bahnhof eilten, um das Wochenende in den Bergen zu verbringen. Selbstverständlich war das auch unter Männern gang und gäbe, wurde aber ohne weiteres toleriert. Frauen hingegen wurde ein solcher Bekleidungsfauxpas gleich als Verletzung der guten Sitten angekreidet. Auf massive Anwürfe reagierte ein Gretchen. Also beide unter Pseudonym, ich zitiere, was soll eine Kommilitonin machen, die von 10 bis 12 Uhr Kolleg hört, anschließend in der Mensa ist, um mit dem 1 Uhr Zug zum Skilaufen zu fahren? Soll sie erst einen späteren Zug nehmen, bloß weil deine zermürbten Nerven eine Mädchengestalt in Skianzug nicht ertragen können? Und sie wies ihn klar in die Schranken. Sogar die Freiburger Bobbele haben sich an den Anblick behoster Frauen gewöhnt. Und jetzt willst du doch nicht etwa einen noch bigotteren Standpunkt einnehmen als jene? Die Burschenschaften und Kooperationen der Kommilitonen hielten nach wie vor an ihrem männerbündischen Leitprinzip fest. 22 katholische Studentinnen reagierten schon im Sommersemester 1914, indem sie analog zu den Männern ihre eigene Verbindung gründeten. Als Namen wählten sie Herrat, in Anlehnung an Herrat von Landsberg, die im 12. Jahrhundert auf dem elsässischen Odilienberg ihre Enzyklopädie Hortus Deliciarum verfasst hatte. Offizieller Satzungszweck war, ich zitiere, den katholischen Studentinnen der Universität Freiburg Gelegenheit zu geben, ihre Weltanschauung zu festigen, echte Weiblichkeit zu wahren, die wissenschaftlichen Interessen zu fördern und durch gesellige Zusammenkünfte in Sport wahre Freundschaften zu pflegen. Ende des Zitats. Die Freiburger Herrat und orientierte sich in ihrer Organisationsstruktur und im öffentlichen Auftreten an den katholischen Kooperationen der Männer. Man benutzte dieselben Kürzel für die Vorstandsmitglieder, unterzeichnete jedes Schreiben mit einer unter Fachleuten sofort identifizierbaren Kombination ineinander verschlungener Buchstaben, dem Zirkel, sehen Sie hier, trug Farben und suchte sich einen Wahlspruch. Ursprünglich war das Vitam impendere vero. In den 20er Jahren änderten sie den wieder in Deutsch, Ausrufezeichen. Daneben wurden Prinzipien festgelegt, denen jegliches Handeln unterzuordnen war. Und zwar waren das Religion, Wissenschaft, Gemeinschaft. Bei offiziellen Anlässen, hierzu zählte neben Universitätsfeierlichkeiten auch die alljährliche Fronleichnamsprozession durch die Stadt, trugen die Vorstandsmitglieder, die Chargen, eine Art Uniform, schwarze Samtkleider, geschmückt mit einer Schärpe in den Verbindungsfarben Gold, Grün und Silber. Eine andere katholische Studentinnenverbindung bildete sich im Sommersemester 1919 unter dem Namen Hochland Caritas. Diese Verbindung schloss sich dem gemischtgeschlechtlichen Verband der katholischen neustudentischen Verbindungen Hochland an, wo das Chargieren und andere Kooperationsriten strikt abgelehnt wurden. Die Hochland Caritas verstand sich explizit, ich zitiere, als Gegengewicht gegen die Studentinnenverbindungen, die ihre Hauptbetätigung in der Nachahmung der Sitten und Gebräuche der männlichen Kooperationen sehen. Ende des Zitats. Ihre Mitglieder trugen statt Farben eine Brosche, auf der die blaue Blume abgebildet war, das Erkennungszeichen der Jugendbewegung. Gemeinsam mit den männlichen Hochländern unternahm man viele Wanderungen und Ausflüge. Ziel war oft eine Hütte, das Bertelshäusle, welches die Verbindung in der Nähe des Schwarzwalddorfes St. Mergen angemietet hatte. Dort trafen sich die Mitglieder auch zu den Sonnenwendfeiern, die als Höhepunkte des Jahres galten. Daneben entstanden an der Hochschule seit 1919 parteipolitische Gruppierungen, die ihr Engagement nicht in erster Linie auf universitäre Belange konzentrierten, sondern die Programme der im Reichstag vertretenen Parteien in die Universität tragen wollten. Darüber hinaus gab es diverse politisch weltanschauliche, häufig linksgerichtete Vereinigungen, deren Bindung an eine Partei eher locker war und die sich vor allem um die Erarbeitung von Gesellschaftstheorien bemühten. Zu nennen wäre zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft für Völkerbundsfragen, welche, ich zitiere, den Zweck hatte, das überparteiliche wissenschaftliche Studium des Völkerbundes, seiner Tätigkeit, seiner Organisation und der Möglichkeit seines Ausbaus zu fördern, auch unter Teilnahme von Studentinnen. Es dauerte vergleichsweise lange, bis sich die Nationalsozialisten an der Freiburger Universität etablieren konnten. Zwar gründete sich hier bereits 1926 der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund, NSDSDB abgekürzt, wenige Monate nachdem die Dachorganisation von der Münchner Parteizentrale der NSDAP ins Leben gerufen worden war. Er dümpelte eine Zeit lang unauffällig vor sich hin und geriet bald mangels Mitgliedern an den Rand der Handlungsunfähigkeit, erstarkte aber dann Ende der 20er Jahre auch in Freiburg. Frauen sollten sich nach dem Willen seiner Initiatoren fernhalten, wie von der Universität überhaupt. So stellten dann aber die braunen Studentinnen Ende November 1929 beim Senat ihren eigenen Antrag. Laut Satzung, die sie einreichten, verfolgte diese Vereinigung deutscher Studentinnen nationalsozialistischer Weltanschauung das Ziel, ein, ich zitiere, großdeutsches Reich nationaler Freiheit und sozialer Gerechtigkeit zu gestalten. Dies sollte über die, ich zitiere weiter, wissenschaftliche Bearbeitung von Spezialfragen des Nationalismus ebenso geschehen wie über die erzieherische und kulturelle Heranbildung deutscher Studentinnen zu bewussten Bürgerinnen deutschen Frauentums. Schon im ersten Paragraphen war festgelegt und vom Rektorat genehmigt, dass für den Erwerb der Mitgliedschaft der Nachweis deutscher arischer Abstammung unabdingbar sei. Die Studentinnengruppe benannte sich zum Wintersemester 1931/32 in Arbeitsgemeinschaft nationalsozialistischer Studentinnen um. Abgekürzt hieß es ANST. Ich hatte das Glück, dass ich noch einige Zeitzeuginnen interviewen durfte, die wiederum sprachen dann von der Angst, also zusammengezogen auf Badisch. Trotz forciert betriebener Ab- und Ausgrenzung betrachteten sich die Mitglieder als gleichberechtigter Teil des Männervereins. Baldur von Schirach, damals Bundesleiter des NSDSTB, ordnete jedoch die Ernennung der ANST-Reichsleiterin durch den NSDSTB-Reichsführer an und kontrollierte somit auch die Arbeitsgemeinschaft nationalsozialistischer Studentinnen. Sein erklärtes Ziel war und blieb es, Frauen politisch auszuschalten, ohne reaktionär zu wirken. Allerdings konnte die hiesige Arbeitsgemeinschaft vor 1933 nicht den großen Durchbruch erzielen. Die Leiterin Liselotte Brandt rechtfertigte die schlechte Organisationszahl gegenüber ihrer Reichsleitung, indem sie auf die spezielle Freiburger Situation hinwies. Ich zitiere: Wir werden uns aufrichtigst bemühen, weitere Mädels in unseren Kreisen und in unseren Kreis zu ziehen. Eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, da die Herrschaft des Zentrums hier überaus mächtig ist. Also Freiburg galt ja als katholische Universität. Und nicht zuletzt eine unsagbar traurige Lauheit und Gleichgültigkeit unter den Studentinnen herrscht. Offenbar interessierte sich nur eine Minderheit der Studierenden für hochschulpolitische Belange und selbst für die studentische Selbstverwaltung im ASTA fühlten sich nur wenige zuständig. Frauen waren, gemessen an ihrer Anzahl, in diesem Gremium stets unterrepräsentiert. Schon 1919 wurde in den Freiburger akademischen Mitteilungen darüber geklagt, dass das Interesse an den öffentlichen ASTA-Sitzungen unter den Studierenden äußerst gering sei. 1928 fühlte sich der ASTA-Vorsitzende bemüßigt, nicht nur allgemein zur Teilnahme an der Wahl aufzurufen, sondern speziell die Studentinnen zur Stimmabgabe anzuhalten. Ich zitiere: Was für den Studenten gilt, trifft in unserer Zeit auch für die Studentin zu. Es ist selbstverständlich, dass für sie in gleicher Weise die Pflicht besteht, ihre Interessen zu wahren und aktiv in die Selbstverwaltung einzugreifen. Denn alle Angelegenheiten, die im ASTA verhandelt werden, betreffen genauso den Interessenkreis der Studentin, sodass sie nicht das Recht hat, sich gleichgültig zu verhalten. Ende des Zitats. Immerhin waren bis 1932 in allen Freiburger Asten Frauen vertreten. Schon im Herbst 1919 waren 3 in den ASTA eingezogen. Ihnen standen 31 Männer gegenüber und sie hatten somit 8,8% der Sitze erringen können. Während die Demokratische Studentengruppe und die Freiburger Medizinerschaft ihre jeweils 4 Mandate ausschließlich männlich besetzten, nahmen die 3 anderen Fraktionen jeweils eine Frau in ihren Reihen auf. Selbst der Verband der Freiburger Kooperation, der 19 Sitze gewonnen hatte, entsandte mit der Nationalökonomie-Studentin Hildegard Bleiler eine Frau in den ASTA, welche der Herrat angehörte. Von Anfang an wurden Studentinnen auch in die sachbezogenen Ämter des ASTA berufen. So arbeitete 1921/22 2 Frauen, die als Vertreterinnen des Studentinnenvereins gewählt waren, zusammen mit 4 Männern im Bildungsamt, wo sie für die Förderung der Allgemeinbildung zuständig waren und Konzerte, Vorträge, aber auch politische Diskussionsabende organisierten. Ich komme zum Schluss. Die Liste der nationalen Studentenschaft sollte bereits bei der ASTA-Wahl im Sommer 1929 einen Höchststand erreichen. Sie erhielt mit 1149 die höchste Stimmenzahl und gewann 10 der 29 Sitze. Siegessicher ging sie auch im folgenden Jahr in den Wahlkampf. Dabei erklärte sie die, ich zitiere, Tatsache, dass ein sogenanntes akademisches Proletariat im Entstehen begriffen sei, zum vordringlichen Wahlkampfthema. Auch die Schuldigen an der Misere waren bereits ausgemacht. Ich zitiere: Sowohl aus nationalen wie aus kulturellen Erwägungen heraus wehren wir uns gegen das starke Überhandnehmen der Juden in den akademischen Berufen. Da wir den Einfluss des uns rassefremden Judentums auf unser deutsches Volk für sehr gefährlich halten. Ende des Zitats. Zum Kampf wurden damals explizit nicht nur Männer, sondern auch alle Kommilitoninnen aufgefordert. Tatsächlich engagierten sich in dieser Gruppe Frauen an vorderster Stelle. So ließ sich die Jurastudentin Anneliese Nieper auf Platz 3 der Wahlliste setzen und konnte kurz darauf in den AStA einziehen. Das völkische Konzept der Gruppierung, sie hatte auch die Schaffung eines großdeutschen Volksstaates gefordert. Dieses Konzept ging offenbar im erwarteten Maße auf. Zwar erreichte die nationale Studentenschaft mit nur 7 Sitzen hinter der Liste der katholischen Fraktion lediglich den 2. Platz. Zusammen mit den 4 Sitzen der getrennt aufgestellten Liste der nationalsozialistischen Studenten konnte sie jedoch einen Gleichstand mit der katholischen Fraktion erzielen. Der Freiburger AStA näherte sich besonders in den letzten Jahren der Weimarer Republik mehr und mehr, so ein Kritiker, einer lächerlichen, bedeutungslosen Kopie des Reichstags an. Von 1932 an stand er dann gänzlich unter nationalsozialistischer Kontrolle. Also lange bevor der Führerrektor Martin Heidegger sein Amt antreten sollte. Und dann stellten sich Universitätsversammlungen so dar, Sie sehen die uniformierten Männer und ganz im Hintergrund in den Frauen in den Fensterrahmen stehend, finden Sie, wenn Sie mit der Lupe suchen, die eine oder andere Frau. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.